bei mir waren das oft echt Gedanken so, boah, du fettes Schwein. Warum siehst du auf einmal schon wieder so aus? Und ja, aus Angst, dann dick zu werden, habe ich mit 12 angefangen, mich nach dem Essen zu übergeben.
Erwachsen werden? Lass machen. Der IKK Classic Coming of Age Podcast mit Vivi Hähne und Gästen.
Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das mir sehr am Herzen liegt. Es geht um eine Erkrankung oder Gruppe von Erkrankungen, die ganz oft nicht als solche angesehen oder zumindest unterschätzt werden. Und zwar Essstörungen. Vielleicht kennst du diese Sätze, boah, iss doch einfach mal mehr oder reiß dich mal zusammen. Aber so einfach ist das mit Essstörungen eben nicht. Ich habe darüber mit Cleo von Sisterhood of Selfcare gesprochen. Sie begleitet seit ihrer Jugend eine Essstörung und sie hat mir ganz viel darüber erzählt, wie das so bei ihr angefangen hat und was eben alles passieren musste, damit sie heute ein viel friedlicheres und gesünderes Verhältnis zum Essen hat. Man unterscheidet bei Essstörungen ja vor allem zwischen der Magersucht, der Bulimie und der Binge-Eating-Störung, die aber auch nochmal verschiedene Subtypen haben. Und grundsätzlich kann sich eine Essstörung von Mensch zu Mensch natürlich auch unterschiedlich äußern oder anfühlen. Ich habe mit Cleo zum einen über ihre ganz individuellen Erfahrungen gesprochen, die vor allem die Bulimie betreffen. Zum anderen habe ich ihr aber auch sehr allgemeine Fragen gestellt, die ich für jegliches essgestörtes Verhalten eben wichtig finde. Cleo hat es sich mittlerweile auch zur Aufgabe gemacht, anderen Menschen zu helfen, zum Beispiel aus einer Essstörung herauszufinden. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Coach und Wirtschaftspsychologin mit eigener Praxis in Düsseldorf, wo sie Coaching, Seminare und Psychotherapien gibt. Für sie hat Selbstfürsorge dabei einen ganz großen Stellenwert und sie hat mir auch erklärt, warum. Aber als allererstes wollte ich von ihr wissen, wie das mit der Essstörung bei ihr früher eigentlich alles angefangen hat.
Ja, eigentlich habe ich das Essen genutzt, seit ich denken kann. Also ich habe so ganz frühkindliche Erinnerungen, wie ich im Kindergarten mich schon gefreut habe, dass es vorbei ist und ich irgendwie so ein 5-Mark-Stück in der Hand hatte. Jetzt fühle ich mich so richtig alt, aber damals gab es noch 5-Mark-Stücke. Und das hatte ich in der Hand und habe mich einfach den ganzen Tag darauf gefreut, mir danach irgendwie eine süße Tüte im Kiosk zu kaufen. Und ich war immer schon ein sehr ängstliches Kind und mir haben einfach ganz, ganz viele Sachen Angst gemacht, so um mich rum. Und irgendwie war das Essen immer für mich da. Also das war so ein bisschen mein Hafen und irgendwie auch meine Heimat, die mir keine Gegenargumente gegeben hat, wo es irgendwie einfach nur mich und das Essen gab. Und ja, dann wollte ich natürlich auch immer irgendwie so schlank und schön sein und ich habe gedacht, das würde alle meine Probleme lösen, weil schlanke Menschen keine Probleme haben. Und ja, aus Angst, dann dick zu werden, habe ich mit 12 angefangen, mich nach dem Essen zu übergeben und auch irgendwie viel Sport zu machen. Und irgendwann, weiß ich noch, so ging das so schnell, dass ich auf einmal so tief drin hing und auf einmal mein ganzer Tag von morgens bis abends echt nur noch um Essen ging. Also wie viel habe ich gegessen? Habe ich genug Sport gemacht? Habe ich mich nach dem Essen übergeben oder nicht? Muss ich mich übergeben? Was für Lebensmittel habe ich gegessen? Und irgendwann ist es halt so weit gewesen, dass ich einfach komplett die Kontrolle darüber verloren habe. Und ich habe es irgendwie gar nicht so richtig gemerkt. Also es hat sich wirklich so richtig eingeschlichen und dann auf einmal, ja, war ich irgendwie so außer Kontrolle.
Du hast gerade erwähnt, dass damals der Wunsch so stark war, irgendwie sehr schlank zu sein. Wo hast du das gesehen? Wer oder was hat das vorgelebt? Jetzt heute haben wir ja viel Instagram und so, aber das war da ja wahrscheinlich noch anders, oder?
Ja, also ich denke so oft zurück und mache 3 Kreuze, dass es damals noch kein Instagram gab. Ich glaube, das wäre mein absoluter Untergang gewesen. Und das für mich war das dieser Vergleich in der Schule auf jeden Fall, also mit Schulfreundinnen und meine beste Freundin war immer für mich so mein Vorbild und die sah super hübsch aus und alle Jungs fanden sie toll und ich habe öfter mal Kommentare irgendwie zu meinem Körper bekommen und zu meinem Speck auch. Also ich war so ein bisschen pummelig als Kind und habe da so 1-2 Erlebnisse gehabt, wo andere Kinder Kommentare gemacht haben über mein Aussehen und da habe ich gemerkt, oh Gott, das fühlt sich ja so schrecklich an, das will ich nie wieder erleben. Und dann war halt die Lösung, okay, wenn ich das nicht mehr erleben will, dann ist es offensichtlich meine Lösung, schlank zu sein, weil dann habe ich keine Angriffsfläche mehr. So, dann kann mir keiner mehr was tun.
Soweit ich weiß, warst du ja auch mal mit 16 in einer Klinik. War das dann irgendwie so der springende Punkt, wo sich was verändert hat oder wie war das für dich?
Ich glaube ja und nein. Also es war ein bisschen wechselhaft. Es ging mir zu dem Zeitpunkt sehr, sehr schlecht. Das war mit 16. Da kamen dann natürlich auch irgendwie noch andere Substanzen dazu, die ich genutzt habe, um irgendwie meine Gefühle wegzudrücken. Also es bleibt dann manchmal ja nicht nur beim Essen, sondern dann kommt irgendwie noch der Alkohol dazu oder andere Substanzen. Und da habe ich wirklich so gemerkt, irgendwie es ging einfach nicht mehr. Und dann habe ich mir das erste Mal Hilfe gesucht und bin dann in die Klinik gekommen. Und das war zum einen total schön, das erste Mal mit Gleichgesinnten zusammen zu sein und zu wissen, ich bin mit dem Problem nicht alleine. Und gleichzeitig habe ich gedacht, ich fahre dahin und die machen das weg. Also die drücken dann auf den Knopf und dann bin ich nicht mehr essgestört und dann habe ich keine Probleme mehr. Und im Bestfall komme ich auch noch schlanker aus der Klinik raus als vorher. Ja, und es war so dementsprechend auch dann, dass meine Motivation und Bereitschaft für die Therapien nicht so richtig gegeben war, beziehungsweise meine Motivation für Eigenarbeit war nicht so richtig gegeben, weil ich gerne wollte, dass das jemand anderes für mich macht. Ja, so funktioniert es halt leider nicht. Also deswegen kann ich sagen, dass die Ansätze total gut waren und sie haben damals für mich nicht funktioniert, weil ich einfach gar nicht bereit war, mich zu verändern. Und ich war so gar nicht bereit, mir meine Themen anzuschauen und mich dem zu stellen.
Und wie ging das dann nach der Klinik weiter?
Ich weiß noch, ich kam zurück und dann war diese Erwartungshaltung von allen Menschen, dass es jetzt mir wieder gut geht. Also ja, jetzt bist du doch gesund, du warst doch in der Klinik jetzt für 3 Monate, jetzt bist du doch wieder völlig in Ordnung und funktionstüchtig. Meine Erfahrung war, mir ging es gar nicht gut. Also ich hatte die Direktrückfälle, als ich nach Hause gekommen bin, weil ich natürlich aus diesem ganz geschützten Raum der Klinik kam und so in mein Leben gepfeffert wurde. Und in meinem Leben hatte sich ja quasi nichts verändert. So, das war ein bisschen das Problem der Klinik. Ich hatte dort total viel Möglichkeiten und Zeit, an mir zu arbeiten und in diesen Räumlichkeiten gut klarzukommen und zu Hause. Aber wie gehe ich mit meiner Familie um? Wie gehe ich mit Freunden um? Das habe ich irgendwie ja gar nicht auf die Kette gekriegt und bin dann einfach ganz schnell wieder so richtig reingeschlittert. Und teilweise war es dann auch noch irgendwie schlechter als vorher, weil ich dann auch noch mich schlecht gefühlt habe, dass ich dachte, ich müsste doch jetzt eigentlich gesund sein. Warum bin ich es nicht? Und irgendwann habe ich dann echt so leicht an mir selber gezweifelt.
Jetzt hast du schon das Wort Rückfälle, Rückfall erwähnt. Viele kennen das ja wahrscheinlich eher so aus dem Kontext von Alkohol- oder Drogenabhängigkeiten. Gibt es da irgendwie eine Parallele?
Also tatsächlich bin ich der festen Überzeugung davon, dass es egal ist, was für eine Substanz das ist, ne? Also was ich ja mache mit der Substanz ist, ich versuche damit meine Gefühle wegzudrücken, also mich quasi so ein bisschen zu betäuben. Und ob ich dafür jetzt Alkohol benutze oder ob ich dafür Essen oder Drogen oder vielleicht auch Sex benutze, ist im Endeffekt völlig egal, weil das einfach komplett austauschbar ist. Und ja, ich kann natürlich nicht aufhören zu essen. Das ist beim Alkohol dann, ich sage jetzt mal einfacher in Anführungsstrichen, das war für mich dann natürlich ein bisschen schwierig oder ist für viele Essgestörte, weil sie ja nicht aufhören können, das Essen wegzulassen. Und ich habe aber gemerkt, dass es so bestimmte Lebensmittel gibt, die für mich einfach einen süchtigen Effekt haben. Also, dass ich dann einfach nicht aufhören kann, das zu essen und dass ich das weglassen muss. Also, das sind so quasi meine Alcoholic Foods, nennt sich das auch. Also, so meine alkoholischen Lebensmittel, wo ich weiß, okay, wenn ich da einmal mit anfange, dann höre ich nicht mehr auf.
Ganz schön heftig, was Cleo da erlebt hat. Vor allem, weil diese Schönheitsideale, die sie ja als Kind schon so geprägt haben, auch bei den meisten von uns heute total allgegenwärtig sind. Allein auf Social Media bekommen wir täglich eine Scheinwelt gezeigt, der niemand von uns ja eigentlich so in der Realität gerecht werden kann. Und auch außerhalb von Social Media, jetzt zum Beispiel in Zeitschriften, finden wir Tipps und Tests und Vorschläge, wie wir möglichst schlank und schön und fit und sonst wie perfekt sein können. Das ist schon echt gefährlich, gerade wenn dann vielleicht noch Faktoren dazukommen, durch die ich besonders empfänglich dafür bin. Jetzt wollte ich aber von Cleo noch wissen, wie sie da rausgekommen ist, also was ihr dann wirklich geholfen hat.
Also mir haben viele Dinge gleichzeitig geholfen. Also es waren irgendwie viele Stationen, die ich so durchlebt habe. Zum einen war das auf jeden Fall mit Coaches, PsychotherapeutInnen zu arbeiten und mich echt meinen Themen zu stellen. ja, mir einfach anzuschauen, was sind so, warum habe ich so Angst vorm Leben? Also warum macht mir alles Angst? Warum macht mir das Angst, rauszugehen? Warum habe ich Angst vor anderen Menschen? Warum habe ich eine krasse Körperkontrolle und will irgendwie schlank sein? Und auch halt genau diese Schlüsselsituation mal aufzuarbeiten und so in Kontakt mit meinem inneren Kind zu gehen und zu schauen, ey, wie geht's der? Kann ich mich irgendwie selber ein bisschen um mich selber kümmern? Also ganz groß war für mich echt Selbstfürsorge lernen und für mich einstehen, Grenzen setzen und auf jeden Fall auch ganz, ganz groß Selbsthilfegruppen. Also da gibt's ja einige, sowas wie Overeaters Anonymous, das ist quasi eine Gruppe wie die anonymen Alkoholiker einfach fürs Essen. Oder dann gibt's auch noch irgendwie Cinderella-Beratung und bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung findet man da auch ganz viele Listen mit Anlaufstellen für Selbsthilfegruppen. Und das war für mich auch nochmal so ein Gamechanger, weil ich das erste Mal echt so einen ganz schönen Kontakt hatte mit anderen Essgestörten. Und am Anfang habe ich gedacht, boah, mega cringe, mich da hinzusetzen mit 10 Leuten an den Tisch und zu erzählen, wie es mir geht. Hatte ich gar keine Lust drauf.
Scham oder Angst, darüber zu sprechen, ist ja wahrscheinlich für viele ein ganz großes Stichwort. Ich kann mir vorstellen, dass viele, auch wenn sie von der Selbsthilfegruppe zum Beispiel hören, sich halt zuerst mal denken, oh nee, wenn ich da jetzt hingehe, muss ich da sofort was erzählen. Ich habe Angst davor, ich schäme mich vielleicht. Vielleicht kannst du kurz mal sagen, ist das so? Muss man sofort was sagen und sich allen öffnen?
Überhaupt nicht.
Ist das beängstigend?
Also ja, das ist beängstigend, da am Anfang vielleicht hinzukommen, weil das ist ja was ganz Neues, ne? Mich da irgendwie vielleicht 5 oder wie auch immer, wie viele Menschen da sitzen, zu öffnen und von so meinen tiefsten Schamthemen zu erzählen, ne? Weil Essgestörte leben ja auch immer gerne ein Doppelleben. Also so war es zumindest bei mir. Ich habe ein Leben geführt, von dem hatte keiner eine Ahnung und ich habe immer heimlich gegessen. Und das erste Mal auszusprechen, was ich da mache und wie es mir so geht und mich einfach zu zeigen mit meinen Themen, das ist am Anfang echt scary. Und das Schöne ist, du darfst da einfach auch hingehen und nichts sagen. Also du darfst da hingehen, musst nichts sagen, musst nicht teilnehmen, darfst einfach nur da sitzen. Ich habe in manchen Meetings auch einfach nur gesessen und geweint. Und da bin ich wieder nach Hause gegangen. Und dann bin ich vielleicht irgendwann mal wiedergekommen. Also das war irgendwie so schön, da einfach mit offenen Armen willkommen geheißen zu werden. Und zu wissen, ich muss da nicht performen, ich muss da nicht irgendwie besonders sein für oder irgendwas Besonderes machen oder nicht machen. Ich darf da einfach ich sein und genau so sein, wie ich bin, hinkommen und einfach zuhören.
Und dann hast du jetzt für dich, wenn ich das richtig verstanden habe, du hattest eben verschiedene Dinge genannt, die du jetzt wahrscheinlich auch noch für dich umsetzt. Du hattest gesagt, Grenzen setzen gehört dazu oder auch dieses Stichwort Selbstfürsorge. Das sind natürlich große Wörter, man hört sie auch oft, aber wie machst du das denn?
Also ich habe tatsächlich einfach einen Fahrplan für 24 Stunden. Dass ich weiß, wenn ich morgens aufstehe, dann ist so das Erste, was ich mache, erstmal ein bisschen mit mir einzuchecken und zu gucken, wie bin ich denn gerade drauf? Wie geht's mir gerade? Also in Form von Journalen, das aufzuschreiben und aber auch mich so einfach ein bisschen mit meiner Kraft connecten. Also meditieren, ins Innen gehen, weil ich ja mit dem Essen immer versuche, alles im Außen zu kontrollieren. Und dann ist für mich die Lösung und die Selbstfürsorge einfach erstmal ins Innen zu schauen. Und das am besten, nachdem ich aufgestanden bin. Und unter anderem habe ich auch einen Essplan. Das heißt, ich wiege mein Essen ab. Und es klingt manchmal für Leute so mega kontrolletti. Und ich so, oh krass, okay. Das ist doch keine Freiheit vom Essen, wenn ich mein Essen abwiege. Für mich ist es das, weil ich stehe morgens auf und mein erster Gedanke ist nicht an Essen. Und ich gehe abends ins Bett und mein letzter Gedanke ist nicht, wie viel habe ich gegessen, wie viel habe ich Sport gemacht. Und genau, das hilft mir total, einfach einen Plan zu haben, weil ich diese Struktur brauche. Und das ist für mich so Selbstfürsorge auf jeden Fall, was das Essen angeht, dass ich auch bestimmte Lebensmittel, also diese Alcoholic Foods, nicht esse. Für mich ist das Zucker und Weizen und dass die einfach kein Teil meines Alltags sind, nur für heute, einfach für die nächsten 24 Stunden. Und das klappt so ein bisschen einfacher, als es für den Rest meines Lebens zu machen, wenn ich mir sage, ey, ich mache es einfach nur für heute. So nur für heute wiege ich mein Essen ab, nur für heute esse ich keinen Zucker, was ich morgen mache, keine Ahnung, aber nur für heute mache ich es halt nicht.
ein strikter Plan, Essen abwiegen, total kontrolliert mit der Ernährung umgehen. Das mag für den einen oder anderen jetzt erstmal ungesund klingen und kann es sicherlich auch sein, gerade wenn wir da sehr streng und abwertend mit uns selbst umgehen. Es scheint aber auch eine Form der Selbstfürsorge sein zu können, wie für Cleo zum Beispiel. Also wenn wir dabei sehr bewusst mit uns, unseren Bedürfnissen, Gefühlen und dem eigenen Leben umgehen, wenn wir da sehr liebevoll zu uns selbst sind und nachsichtig. Und trotzdem gibt es ja unzählige Menschen, die davon betroffen sind. Studien sagen, dass 20% aller Jugendlichen Anzeichen von Essstörung haben, also jeder Fünfte. Ich habe Cleo deshalb gefragt, ob sie sich vorstellen kann, woher das kommt.
Also ich glaube, dass da ein ganz großes Thema einfach ein geringer Selbstwert ist und das Vergleichen. Also ich habe leider damals in meiner Kindheit und Jugend nicht gelernt, gut für mich zu sorgen. Also ich habe nicht gelernt, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe. Ich habe nicht gelernt, wie ich liebevoll mit mir umgehe. Ich habe nicht gelernt, wie ich nicht permanent in meinem Kopf mit mir schimpfe. Und das ist schon, ich sage jetzt mal, ein sehr guter Nährboden für sehr negative Gedanken über mich. Wenn dann auf diesen Nährboden irgendwelche Kommentare zum Beispiel treffen oder was auch immer sein mag oder irgendwelche Schönheitsideale, ne, die ich irgendwo in den Medien sehe. Damals bei uns waren es wahrscheinlich noch die Zeitschriften, mehr als jetzt irgendwie Instagram oder so.
Germany's Next Topmodel.
Ja, genau. Das stimmt. Mhm. Ja, dann sind halt solche Sachen, die greifen einfach so tief und haben mich dann in meiner Jugend glauben lassen, dass ich falsch bin. Also, dass ich genauso aussehen muss, um wertvoll zu sein, wie in Germany's Next Topmodel. Dass ich schlank sein muss, um angenommen zu werden oder geliebt zu werden. Dann fange ich natürlich an, mich permanent zu vergleichen. So, was haben die neben mir? Haben die mehr als ich? Und das ist dann, glaube ich, so eine Spirale, wo ich einfach alleine nicht mehr rauskomme, weil mein Selbstwert einfach irgendwann so am Boden war, dass ich einfach gar nichts mehr Positives über mich glauben konnte. Und da haben natürlich dann diese ganzen Dinge im Außen nur noch mehr reingespielt.
Jetzt sprechen wir hier ja so von Frau zu Frau und können irgendwie beide, glaube ich, einiges mit dem Thema anfangen. Betrifft das denn alles nur Frauen, also das Thema Essstörung?
Ganz und gar nicht. Es betrifft auf jeden Fall auch Männer. Es ist aber ein Großteil einfach Frauen. Aber auch in den Selbsthilfegruppen, da sind auch super viele Männer dabei. Und ich glaube, das ist für die auch gar nicht so einfach, ne? Wenn das so ein Thema ist, was irgendwie oft anscheinbar nur für Frauen ist, in Anführungsstrichen. Da als Mann dann auch in so eine Gruppe zu gehen, das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Weil ich glaube, letztendlich ist es einfach ein süchtiges Verhalten, mit dem ich versuche, so meine Gefühle wegzudrücken. Und ich nutze ja diese Substanz als meine Lösung quasi. Und da ist es, glaube ich, einfach ja, gar nicht so wichtig, was für eine Substanz das ist, ob das Essen ist, ob das mehr Männer machen oder mehr Frauen, sondern einfach generell, glaube ich, Menschen, die da irgendwie ein Suchtpotenzial haben und manche entscheiden sich fürs Essen, manche für den Alkohol, manche für die Drogen oder manche auch für alles.
Wenn ich jetzt bei mir bemerke, dass mich Essen viel beschäftigt und ich Angst habe, vielleicht auf eine Essstörung zuzusteuern, wie merke ich das denn überhaupt? Also wo ist so dieser Punkt oder wo fängt es an, dass ich mir da ernsthaft Gedanken machen sollte oder Hilfe suchen sollte?
Also für mich ist das beste Anzeichen, wenn ich wirklich merke, dass Essen meinen Alltag bestimmt. Wenn so mein erster Gedanke oder auch der fünfte Gedanke morgens irgendwie direkt an Essen ist und wenn ich abends ins Bett gehe und dann so quasi Revue passieren lasse, ne? Wie war das Essen heute? Was habe ich heute gegessen? Oder auch manchmal den Tag über so Sachen wie heute Abend gehe ich vielleicht Pizza essen, muss ich dann mittags weniger essen oder muss ich dann extra Sport machen? Also wenn ich merke, dass so mein Tag bestimmt ist von Essen und vor allem Gedanken an Essen, das ist immer schon ein Anzeichen, dass ich Essen offensichtlich nicht nur als reine Nahrungsaufnahme nutze. Und dazu kommen dann natürlich diese ganzen Körperthemen, ne? Also wenn ich zum Beispiel meinen Bauch immer checke oder meine Arme oder meine Oberschenkel, wenn ich so im Spiegel vorbeigehe und da direkt irgendwie negative Gedanken aufpoppen über, boah, ne, das kann ja auch manchmal einfach richtig böse sein. Also so bei mir waren das oft echt Gedanken so, boah, du fettes Schwein. Warum siehst du auf einmal schon wieder so aus? Du musst auf jeden Fall Sport machen, du musst abnehmen, du darfst nichts mehr essen. Also das ist so böse, was da in meinem Kopf irgendwie rumgeschwirrt ist. Und das sind auch schon so Anzeichen, ne, dass ich einfach einen niedrigen Selbstwert habe und dass ich das versuche halt zu kompensieren mit Essen und Körper und Nicht-Essen und einfach so einer Gewichtskontrolle. Und ein weiteres Anzeichen ist natürlich, wenn ich heimlich esse. Also wenn ich mir zum Beispiel in den Supermarkt fahre und ganz viel Sachen kaufe und es dann heimlich irgendwie abends von Netflix esse oder sowas. Wenn ich vielleicht auch darauf warte, dass andere Leute das Haus verlassen, damit ich irgendwie den Rest vom Kuchen essen kann oder damit ich alleine endlich in Ruhe essen kann, ohne dass mir jemand zuschaut. Das ist auch ein Anzeichen. Und es auch sein kann, wenn ich so, ja, einfach gar kein Hunger- und Sättigungsgefühl mehr habe, einfach wieder irgendwie viel zu wenig esse oder viel zu viel. Also wenn es immer so ein bisschen aus den Fugen gerät, aber nicht wirklich da eine balancierte Nahrungsaufnahme ist. Und ja, wenn ich einfach glaube, so, dass mein Aussehen meinen absoluten Selbstwert bestimmt, so, und dass ich halt alles machen muss, um vermeiden, dick zu werden. Und vor allem finde ich auch noch, dass das ein sehr großes Anzeichen ist, wenn ich zum Beispiel nicht nur ein Stück Schokolade essen kann oder eine Handvoll Chips. Also ich kann nicht ein Stück Schokolade essen. Bei mir ist das auf jeden Fall dann die ganze Tafel. Und das kann natürlich auch einfach so ein Hinweis darauf sein, dass ich Essen irgendwie da anders nutze und nicht mehr aufhören kann.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde mich schon bei dem einen oder anderen Punkt wieder. Ich mache halt einfach auch super gerne Sport und auch viel Sport. Aber ist das jetzt schon gefährlich oder falsch? Vielleicht kann man sich das Ganze ja auch erstmal von der anderen Seite anschauen und sich fragen, was gutes, was richtiges Essverhalten ist. Das wollte ich dann von Cleo auch wissen.
Ich glaube, es ist wichtig, dass das friedlich ist. Also, dass das Essen nicht zwanghaft wird, ne? Also alles, was mit dem Essen zu tun hat, dass ich nicht zwanghaft Kalorien zähle, dass ich nicht zwanghaft irgendwie jeden Tag mindestens eine Stunde Sport machen muss oder dass ich zwanghaft, wenn ich Fastfood gegessen habe, irgendwie danach auf jeden Fall 3 Stunden spazieren gehen muss. So. Also alles, was in so einem liebevollen Rahmen ist, finde ich, wo ich dann sagen kann, ey, ich habe vielleicht mal ein bisschen mehr gegessen oder ich habe irgendwie jetzt mal ein bisschen was Schwereres gegessen als sonst, wenn ich mich dabei irgendwie einfach lieb haben kann, sagen kann, ja, ist okay, so ist es halt, dann hat das wieder einen ganz anderen Charakter, als wenn ich danach so zwanghaft versuche, da irgendwie dann auch noch der Gewichtszunahme so gegenzusteuern und das irgendwie loswerden zu wollen.
Was kann ich denn jetzt tun oder was sollte ich am besten tun, wenn ich merke, das entwickelt sich in eine schlechte, für mich schlechte Richtung oder ist sogar schon sehr weit entwickelt in Richtung Essstörung?
Also was ich ganz, ganz wichtig finde an allererster Stelle ist irgendwie mir selber so ein bisschen Mitgefühl zu geben. Also mich selbst nicht dafür zu hassen, dass ich diese Krankheit habe, weil es ist einfach eine Krankheit. So keiner sucht sich das freiwillig aus und denkt sich, boah, nice, jetzt habe ich mal richtig Lust auf eine Essstörung. So das ist einfach wirklich eine psychische Krankheit, die nicht zu unterschätzen ist und wo du alleine echt schwierig rauskommst. So. Und das hat mir geholfen, mir selber zu erlauben, mir Hilfe anzunehmen und zu sagen, ey, das heißt nicht, dass ich versagt habe, weil ich Hilfe annehme. Das heißt nicht, dass ich irgendwie komisch bin, dass ich eine Essstörung habe. Und dann mich wirklich einfach jemandem anzuvertrauen. Also das kann eine Freundin sein, das kann vielleicht ein Elternteil sein, Onkel, Tante, was auch immer. Und erstmal mit einer Person in meinem Umfeld vielleicht darüber zu sprechen und zu schauen, okay, was können wir machen? Für manche Leute ist das auch die furchtbarste Vorstellung, das irgendwie mit jemandem ganz oder einem nahen Angehörigen zu besprechen. Und da kann es auch total in Ordnung sein, das nicht zu machen, sondern erstmal irgendwie zu einer professionellen Anlaufstelle zu gehen. Vielleicht zu schauen, gibt es irgendwie eine Selbsthilfegruppe in meinem Umfeld? Die kann man ja im Internet überall finden. Also in jeder großen Stadt gibt es eigentlich auch eine Selbsthilfegruppe für Essgestörte. Und da vielleicht einfach mal vorbeischauen und mir das mal so angucken. Also was machen die da? Wie ist das? Ich darf da einfach nur zuhören. Ich muss gar nichts sagen. Ich muss da nichts Besonderes tun. Das kann auf jeden Fall super hilfreich sein. Das würde ich auf jedem und jeder auch echt empfehlen, da mal teilzunehmen.
Ja, und im Zweifel wahrscheinlich auch lieber früher als später, ne? Weil ich würde ja auch bei allen körperlichen Anliegen, wenn ich mir unsicher bin, irgendwie zum Arzt gehen. Keine Ahnung, wenn ich eine komische Hautveränderung habe, gehe ich auch zum Hautarzt und frage vielleicht mal nach, ist das normal? Vielleicht ist dann das Fazit, ja, kein Problem, das ist okay, aber lass es abklären, ne? Und ich glaube, da besteht immer eine ganz große Scheu davor, irgendwie das auch bei PsychotherapeutInnen oder BeraterInnen zu machen. Ja, und was kann ich denn vielleicht tun, wenn ich nicht bei mir bemerke, ich habe ein Thema mit dem Essen, sondern beim Freund oder einer Freundin das feststelle oder meine festzustellen?
Ja, das ist auch eine super Frage, weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele Angehörige da draußen gibt, die das bestimmt schon mitbekommen haben bei der einen oder anderen Person oder vielleicht auch Freundinnen, ne, die irgendwie merken, okay, irgendwas ist komisch, irgendwas hat sich verändert seit kurzem, irgendwas stimmt da nicht und dann sich fragen, ja, was mache ich denn da jetzt? Und das ist eine völlig berechtigte Frage und ich finde, es ist in Ordnung, je nachdem, wie so euer Verhältnis miteinander ist, ne, wenn das so ein enges Verhältnis ist, da einfach mal liebevoll zu sagen, ey du, ich merke, irgendwie bei dir ist ein bisschen was anders und ich kriege hier irgendwie so ein Vibe, dass da irgendwas vielleicht los sein könnte bei dir. Hast du Lust, mal drüber zu sprechen? Und das löst auch so diese riesen Scham und Isolation. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, so dieser erste Moment, wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, ey, kann das sein, dass da irgendwas nicht stimmt mit dir und dem Essen, da fühle ich mich erstmal vom Kopf gestoßen. Und gleichzeitig weiß ich aber dann, die Tür ist offen. Ich weiß, ich kann zu der Person gehen. Und auch wenn jetzt vielleicht nicht direkt die Rückmeldung kommt, ja, cool, ich möchte da sofort mit dir drüber sprechen und lass uns mal irgendwo hingehen, dann ist es einfach schon gut zu wissen, da ist jemand, an den oder die ich mich wenden kann, wenn ich einfach nochmal an den Punkt komme, wo ich merke, ich kann es nicht alleine. Vielleicht könnt ihr dann auch mal zusammen zu einem Meeting gehen, zu einer Selbsthilfegruppe. Es gibt da auch so offene Meetings, wo Angehörige und Freundinnen einfach teilnehmen können. Und das kann auch super schön sein, das einfach nicht alleine machen zu müssen, sondern zu wissen, okay, ich gehe da mit Partner, Partnerin, Freundin oder Elternteil hin und bin einfach nicht alleine.
Ich hätte mit Cleo noch Stunden weiterreden können. Ich finde das Thema wichtig, weil ich denke, dass viele Menschen sehr wenig darüber wissen. Klar, woher auch? Zum klassischen Schulstoff gehört das ja eher nicht. Und so entstehen dann natürlich auch allerhand Vorurteile gegenüber Essstörungen, die nicht wirklich stimmen und es für Betroffene umso schlimmer machen können. Da fand ich es auch ganz wertvoll von Cleo zu hören, dass ich nicht alleine bin, wenn ich merke, dass ich keinen gesunden Bezug zum Essen habe. Dass es auch vielen anderen so geht. Dass das nicht heißt, ich wäre schwach oder irgendwie schuld daran. Und dass es natürlich total okay ist, darüber zu sprechen und sich Hilfe zu suchen. Einige Anlaufstellen, bei denen du dir Hilfe suchen kannst, wenn du merkst, dass dein Essverhalten nicht so ist, wie es bestenfalls sein könnte oder wie du es dir wünschst, die verlinken wir dir in den Shownotes. Sind dir denn eigentlich Essstörungen schon mal irgendwie begegnet? Ich freue mich auf jeden Fall, falls du mir deine Erfahrungen über den Instagram-Kanal der IKK Classic schreiben möchtest. Ansonsten würde ich sagen, bis in 2 Wochen. Tschüss! Hunderttausende Dinge, die wir auf dem Plan haben.